So, dann lassen Sie uns beginnen. Ich begrüße Sie zu dieser Anhörung der Kinderkommission im Deutschen Bundestag. Wir werden wiederum im Parlamentsfernsehen übertragen. Das heißt, hier stehen Kameras. Alles, was gesagt wird, landet am Ende auf der Website des Bundestages und den Bundestagskanälen. Da uns immer wieder Zuschriften erreichen, die Fragen oder die sozusagen ein gewisses Unverständnis über die Arbeit der Kinderkommission zum Ausdruck bringen, erkläre ich immer zu Beginn unserer öffentlichen Anhörung noch kurz, wer wir sind und was wir tun. Die Kinderkommission ist jetzt im 32. Jahr ihres Bestehens ein Unterausschuss im Deutschen Bundestag, ein Unterausschuss des Familienausschusses. Wir haben eine besondere Wirkungsfunktion, die mit den üblichen Mehrheitsverhältnissen von Opposition und Koalition bricht. Aus jeder Fraktion ist nur ein Mitglied entsendet, also hier gilt nichts nach dem Stärkeverhältnis. Wir haben eine besondere, deutlich größere Mehrheit, also wir brauchen sozusagen immer doppelte Zweidrittelmehrheiten für Entscheidungen. Die einfache Mehrheiten genügen nicht. Und jedes Mitglied der Kinderkommission übernimmt für einen gleichen Zeitraum in der Wahlperiode den Vorsitz. Deswegen liegt der Vorsitz der KIKO jetzt bei mir, Norbert Müller, Fraktion Die Linke. Zu meiner Linken sitzt Susanne Rüdrich von der SPD-Fraktion, daneben Herr Huber von der AfD-Fraktion. Frau Wiesmann musste sich kurzfristig entschuldigen und ist gerade noch gegangen. Herr Seestern-Pauli ist erkrankt von der FDP-Fraktion. Gleiches gilt für Frau Schneidewind-Hartnagel von den Grünen. Die KIKO führt in der Regel jeden Mittwoch öffentliche Anhörungen zu kinder- und jugendpolitischen Themen durch, die sozusagen von einer bestimmten Bedeutung in Deutschland sind. Mit Sachverständigen unterhalten wir uns über Themenkomplexe, über häufig auch grundsätzliche Fragen und Fragen, die langfristig Bedeutung haben, und versuchen am Ende immer mit unserer besonderen Mehrheit zu einer Stellungnahme zu kommen, die durch ihre große Mehrheit über Opposition und Koalitionsfraktionen hinaus öffentlich wirken soll. Wir sind aber nicht an Gesetzgebungsvorhaben beteiligt. Als KIKO beschäftigen wir uns seit der Sommerpause mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf junge Menschen. Und wir blicken dabei zurück auf das Frühjahr, aber eben nicht nur auf das Frühjahr, auch auf die Gegenwart und versuchen, Schlussfolgerungen zu ziehen, wie man in vergleichbaren Situationen besser auf Kinder und Jugendliche blicken kann. Wir wissen, dass im Februar, März, April es sehr wenig Erfahrung gegeben hat zur Situation von Kindern und Jugendlichen. Die tauchten in Pandemieplänen nicht auf. Maximale Influenza-Pandemiepläne haben vorgesehen, Schulen und Kitas zu schließen. Sonst gab es eigentlich so richtig nichts. Keiner wusste, wie das Virus sich überträgt und welche auch gesellschaftlichen Wirkungen das hat, wenn man insbesondere öffentliche Räume für Kinder und Jugendliche schließt und Hilfesysteme für Familien rasiert. Das hat es sozusagen in der Vergangenheit so noch nie gegeben. Und deswegen wollen wir vor allen Dingen Schlüsse ziehen für die Zukunft, falls wir in ähnliche und vergleichbare Situationen kommen, vielleicht aber auch noch für die unmittelbare Gegenwart. Es werden ja quasi Woche um Woche neue Entscheidungen getroffen, auf Sicht gefahren, wie man mit der pandemischen Situation weiter vorangeht. Wir haben in den letzten Wochen uns hier an den Regelungskreisen des SGB VIII orientiert. Das heißt, wir haben über Kitas gesprochen, über den Familienbereich. Also wir haben sozusagen verschiedene Bereiche uns angesehen. Unser Ziel ist es, nach Abschluss dieser Anhörung Anfang 2021 auch hier zu einer öffentlichen Stellungnahme zu kommen. Heute haben wir den Kreis der sogenannten Hilfen zur Erziehung, also der ambulanten Hilfen im SGB VIII als Thema. Es geht um die Unterstützung, mit der Familien in Belastungssituationen üblicherweise rechnen können, wo es Ansprüche drauf geht. Das Spektrum reicht dabei von sozialpädagogischen Beratungen über therapeutische Maßnahmen und so weiter und so fort. Und auch hier stellt sich die Frage, wie können die Hilfen zur Erziehung unter Corona-Bedingungen funktionieren? Was hat das möglicherweise ausgelöst, dass sie je nach Eindämmungsverordnung und noch ganz früh Allgemeinverfügung im Frühjahr abgebrochen werden mussten? Was bedeutet das für Familien? Wie muss man das gestalten, damit HZE in Familien noch ankommen? Was heißt das, wenn sie auf einmal abgebrochen werden? Ich begrüße hierzu als Sachverständige Frau Dr. Marie-Luise Kohnen, die uns zugeschaltet ist. Es hat gerade technisch noch nicht funktioniert, aber ich denke, wir kriegen sie noch im Laufe der Anhörung in das WebEx hinein. Ich begrüße Frau Professorin Bettina Hühnersdorf vom Institut für Pädagogik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und ich begrüße als letztes in der Runde Frau Ulrike von Wölfel, die in der umweltschriftlichen Beratung des Kinder- und Jugendhilfe-Rechtsvereins Dresden tätig ist. Wir haben uns überlegt, dass Professor Hühnersdorf beginnt. Wir wollten dann fortsetzen mit Frau Kohnen, die schieben wir vielleicht ans Ende. Wenn wir sie gleich zugeschaltet bekommen, dann gleich noch Frau Kohnen und zum Schluss Frau Wölfel, vielleicht aber auch einen Ticken eher, je nachdem, wie das technisch jetzt funktioniert. So, wir machen das so, dass Sie jeweils für ungefähr 10 Minuten Gelegenheit haben für ein Eingangsstatement. Nach 9 Minuten mache ich hier dieses wohlvertraute Bimmeln. Dann wissen Sie, Sie müssten langsam zum Ende kommen. Wenn es am Ende 10 Minuten 15 Sekunden werden, ist das auch noch kein Drama. Aber wir versuchen mit allen 3 Eingangsstatements in ungefähr einer halben Stunde durchzukommen und haben dann Zeit bis 16.30 Uhr für Fragen, Klärungen, Anmerkungen und Ähnliches der Kolleginnen und Kollegen hier im Raum und die zugeschaltet sind. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist auch die Kollegin Ulrike Bahr aus der SPD-Fraktion noch per WebEx zugeschaltet und hätte ebenfalls die Möglichkeit, sich dann zu beteiligen. So, vielen Dank erstmal für Ihr Kommen und ich sage, wir beginnen bei Frau Professor Hünersdorf. Sie haben das Wort.
Ich sehe die Übertragung jetzt nicht. Habe ich gemacht? Achso, freigeben. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich beschäftige mich forschend und lehrend mit der Kinder- und Jugendhilfe und möchte zunächst mal kurz einen Überblick geben, was überhaupt mit den Hilfen zur Erziehung gemeint ist. Der Begriff Hilfen zur Erziehung bezeichnet unterschiedliche sozialpädagogische Angebote und Leistungen für Minderjährige und ihre Familien. Sie sind rechtlich im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfegesetzes in den Paragraphen 27 bis 35 SGB VIII grundgelegt. Dabei wird zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Formen der Erziehung ausgegangen. Es gibt unterschiedliche Anteile, über die ich kurz berichte. Von den ambulanten Hilfen zur Erziehung wird am meisten die Erziehungsberatung in Anspruch genommen, dann die sozialpädagogische Familienhilfe und deutlich weniger die soziale Gruppenarbeit und die Erziehungsbeistandschaft. Ich fokussiere mich auf die sozialpädagogische Familienhilfe, die 21% der Hilfen zur Erziehung umfasst und die Erziehungsbeistandschaften, die ungefähr 4,4% in Anspruch genommen werden. Voraussetzung für die ambulanten Hilfen zur Erziehung sind Genehmigungsverfahren, Hilfeplanung und Leistungsvereinbarungen von Trägern der freien und der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe, die letztendlich die Anspruchnahme von Hilfen zur Erziehung erst ermöglichen. Voraussetzung ist, dass eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Die Hilfen sollen dann die Entwicklung sozusagen ermöglichen. Auf Leistungen der HZE besteht schließlich für die Erziehungsberechtigten ein Rechtsanspruch. Das heißt, Grundlage der Gewährleistung der HZE ist keine Kindeswohlgefährdung, sondern die ambulanten Hilfen zur Erziehung werden rechtlich als Unterstützungsleistung für Familien reguliert. Im Unterschied zu der im Gesetz grundgelegten Bedeutung der freiwilligen Inanspruchnahmen der Hilfen zur Erziehung spielen immer mehr Kindeswohlgefährdungen nach § 8a SGB VIII eine zentrale Rolle. Sie tragen dazu bei, dass zunehmend mehr sozialpädagogische Familienhilfe, aber auch Erziehungsbeistandschaften nachgefragt werden. Anstatt eine Infrastruktur aufzubauen, die gerade die am meisten benachteiligten Familien in ihrem erzieherischen Bedarf unterstützen, werden die ambulanten Hilfen zunehmend aufgrund von Einschätzung potenzieller Kindeswohlgefährdung eingeleitet. Dadurch werden die Hilfen zur Erziehung von den Adressatinnen weniger als unterstützend, sondern vielmehr potenziell als Eingriff und damit auch als bedrohlich wahrgenommen. Zu den Lebenslagen der Familien in den ambulanten Hilfen zur Erziehung. Wenn man von der Erziehungsberatung absieht, nehmen sehr viele Alleinerziehende und Familien mit Transfereinkommen ambulante Hilfen zur Erziehung in Anspruch. Sie sind im Vergleich zum Durchschnitt von Familien in der Bundesrepublik überrepräsentiert. Sehr häufig sind diese Familien auf staatliche finanzielle Unterstützung angewiesen. Sie verdienen häufig über Minijobs noch etwas dazu oder sind prekär beschäftigt. Seit den 90er Jahren haben diese Familien weniger passive Hilfen bekommen, da zum Beispiel Kindergeld und Elterngeld mit ALG II verrechnet wird. Gleichzeitig wurden die ambulanten Hilfen zur Erziehung sowie die Rechte der Kinder auf Betreuung ausgebaut. Diese sozialpolitische Ausrichtung hat teilweise dazu beigetragen, dass die Sensibilität gegenüber der Armutslage der Erziehung in den Hintergrund getreten ist, was teilweise durch Form des Risikoassessments bei Kindeswohlgefährdung in diesem Bereich systematisch verstärkt wird. Aber genau die strukturellen Bedingungen verschärfen sich im Kontext der Covid-Pandemie erheblich und haben einen deutlichen Einfluss auf die Erziehungsfähigkeit der Eltern. Wenn man sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lebenslagen der Familien in den HZE anguckt, dann muss man die Rahmenbedingungen sich genauer anschauen. Das Sozialschutzgesetz 2 hat die Lage der Personen mit Transfergeldbezug am wenigsten unterstützt. Da besondere Belastungen durch den Ausfall vom Mittagessen in der Schule oder im Ganztagsarrangement entstanden sind, die nicht finanziell abgefedert wurden. Mit der Schulöffnung scheint sich das Problem gelöst zu haben, aber nicht für solche Kinder, die in Quarantäne sind. Darüber hinaus haben viele der Eltern ihre Minijobs verloren, wurden in Kurzarbeit geschickt, sodass es zu existenziellen Problemen kam, die möglicherweise zur verstärkten Verschuldung beitragen, wie das die Umfrage der Kreditreform Wirtschaftsforschung im August 2020 aufzeigen konnte. Es droht der Verlust der Wohnung und eben langfristig auch der Umgang mit einer nicht selbst zu verantwortenden, finanziell schwierigen Lebenssituation. Darüber hinaus waren die Familien durch Homeschooling und Betreuung der Kinder besonders belastet. Konflikte zeigten sich insbesondere, wenn Familien mehrere Kinder hatten. Gewalttaten in Partnerschaften sind angesichts des weltweiten Lockdowns deutlich angestiegen. Das zeigen die internationalen Untersuchungen sehr klar. Risikofaktoren für häusliche Gewalt im Kontext von Covid sind Heimquarantäne von Frauen, finanzielle Sorgen, schlechte psychische Gesundheit, Haushalte mit Kindern unter 10 Jahren, Haushalte, in denen eine oder beide Partner in Kurzarbeit waren oder ihren Arbeitsplatz verloren haben. Diese Entwicklung des Anstiegs potenzieller häuslicher Gewalt schlägt sich noch nicht in der § 8a Statistik nieder. Dort tauchen sie nur auf, wenn die Fälle dem Jugendamt gemeldet werden. Hauptmelder sind vor allem, also vor Corona, die Schulen und Kitas gewesen. Aber diese haben im Kontext des Lockdowns durch den geringen Kontakt kaum Hinweise gegeben. Auch im Sommer und im Herbst kam es nicht zu einem Anstieg, wohl auch, und das ist nur eine mögliche Hypothese, weil die Kita und Schule angesichts der Pandemie mit der Aufrechterhaltung des eigenen Betriebs so beschäftigt sind, dass der Blick auf spezifische Notlagen von Kindern kaum mehr möglich ist. Auch das Social Distancing erschwert einen genaueren Blick in die Lebensverhältnisse der Kinder. Es ist besorgniserregend, dass trotz der Priorisierung des ASDs auf Kinderschutz Fälle häuslicher Gewalt nicht zu 8a-Fällen werden. Es verweist auf ein Problem des Zugangs, eventuell auch durch ein negatives Bild, das manche Betroffene von häuslicher Gewalt von Hilfen zur Erziehung haben. Damit ist die Angst vor der Fremdplatzierung der Kinder gemeint. Möglicherweise verweist es aber auch durch die Covid-Pandemie verstärkten Zugangshürden in den allgemeinen sozialen Diensten. Mögliche Entwicklungsperspektiven für die Entwicklung ambulanter Hilfen zur Erziehung. In diesen schwierigen Konstellationen braucht es nicht nur ein Mehr an sozialpädagogischer Familienhilfe, sondern auch eine andere Ausrichtung sowie eine unkomplizierte Form der Beantragung analog zur Erziehungsberatung. Das heißt, dass sie erst im Nachhinein bei längerfristigen oder umfangreichen Hilfen durch Hilfeplanungsverfahren legitimiert werden. Eine stärkere Zusammenarbeit mit der integrativen Schulhilfe nach § 35a für Kinder mit seelischer Behinderung ist auch denkbar. Letztere sollten den Blick nicht nur auf die schulischen Leistungen richten, sondern vielmehr auch auf die gegebenenfalls sich verschärfenden Problemlagen in den Familien. Es braucht aber auch zusätzliche strukturelle Handlungsmöglichkeiten aller ambulanten erzieherischen Hilfen, insbesondere aber der SPFH und der Erziehungsbeistandschaften, die mit der ASD ein besonderes Vetorecht haben, zum Beispiel wenn die Wohnungskündigung droht, wenn auch Neuverschuldung oder die Quarantäne die Grundversorgung fraglich werden lässt. Ich komme noch kurz auf die Lebenslage der Jugendlichen und jungen Volljährigen im Kontext der Covid-Pandemie. Das Problem ist, ich fasse es hier kurz zusammen, dass die jungen Volljährigen nicht als so vulnerabel wahrgenommen werden, wie die Statistiken es deutlich zeigen. Das führt dazu, dass gerade die jungen Volljährigen weniger Unterstützung bekommen haben, obwohl sie besonders bedürftig waren, aufgrund dessen, dass sie Schwierigkeiten mit Bildung haben, Schwierigkeiten im Zugang zum Arbeitsmarkt haben und sozusagen hier auch langfristige Probleme sich stellen, wenn sie hier nicht längerfristige Unterstützung bekommen. Aus diesem Grund kann man fordern, dass der Paragraph 41 für junge Volljährige auf jeden Fall stärker in den Blick genommen werden sollte, dass die jungen Volljährigen Unterstützung bekommen sollten, dass Zugang zum Paragraph 13 Jugendwohnen eine Möglichkeit ist und dass die Partizipation der Jugendlichen und jungen Volljährigen in der Erteilung von Hilfen von zentraler Bedeutung ist. Darüber hinaus sind alle Formen der Stabilisierung für die jungen Volljährigen von entscheidender Bedeutung. Im Hinblick auf den Erziehungsbeistand schafft und die Betreuungshelfer ist ebenfalls zu sagen, dass diese absolut eine weitere und unkonditionale Unterstützung brauchen, die sich sowohl auf die Unterstützung beim Wohnen, auf das Einkommen, auf den Zugang zur Bildung und auf Beratungsgespräche durch die ambulanten Hilfen zur Erziehung beziehen. Ich bedanke mich.
Vielen Dank, Frau Professor Hünersdorf. So, Frau Kohnen, Sie sind jetzt telefonisch zugeschaltet, ja? Hören Sie uns? Offenbar ist Frau Kohnen noch nicht in der Leitung. Ja, jetzt haben wir ein Bild. Frau Kohnen, hören Sie uns? Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt sozusagen wie besprochen einfach mit Frau von Wölfel weiter und wir versuchen es nach Ihnen nochmal. Bitte schön, Sie haben das Wort für 10 Minuten.
Ja, ich habe hier bloß noch das Problem, dass ich die PowerPoint nicht öffnen kann, weil ich nicht auf das Fenster komme. Warten Sie mal. Ich kann sonst einfach auch ohne das machen, freigeben.
Danke.
Jetzt ist ein Telefonhörer zu sehen. Tut mir leid, ich habe hier gerade noch ein kleines Problem.
So, Frau Dr. Kohn, hören Sie uns jetzt?
Ja, ich höre Sie.
Sehr gut, dann... Wir hören Sie auch. Das ist doch super. Wenn das jetzt gelingt, aber Frau Wölfel jetzt wiederum auch ein technisches Problem hat, würde ich sagen, machen wir jetzt mit Ihnen weiter, wie ursprünglich geplant. Und Sie haben die Gelegenheit für 10 Minuten für ein Eingangsstatement. Ich würde nach 9 Minuten so ein Klingeln hier ertönen lassen, dann wissen Sie, dass Sie langsam zu Ende kommen müssen, ja? Hallo? Das ist jedes Mal eine Freude. Wie gut das funktioniert. So, Frau Kohn, Sie hören uns jetzt nicht mehr, ja?
Also ich könnte auch übernehmen, dann ohne PowerPoint.
Dann übernehmen Sie,
Frau
Wölfel. Wir kriegen
die jetzt einfach gerade, dann ist es halt so. Ne?
Okay.
Genau. Ja, mein Name ist Ulrike von Wölfel. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, heute für das als Vertreterin des Arbeitsfelds Ombudschaft sozusagen hier zu sprechen. Ombudschaft ist ja nicht gerade ein geläufiger Begriff. Ich möchte daher eingangs einfach 2 Sätze erläutern. Ombudschaftliche Beratung, leider jetzt ohne PowerPoint-Präsentation, aber das ist jetzt so. Ombudschaftliche Beratung ist ein Angebot an Kinder, junge Menschen und Erziehungsberechtigte, die im weitesten Sinne mit der Kinder- und Jugendhilfe in Konflikt geraten. Ombudschaftliche Beratung versteht sich als eine Form des Machtausgleichs in der stark asymmetrischen Struktur der Kinder- und Jugendhilfe. Ombudschaftliche, also Grundlage des ombudschaftlichen Handelns ist die fachlich fundierte und am Kindeswohl orientierte Parteilichkeit für die Inanspruchnahme individueller Rechte und Rechtsansprüche von jungen Menschen und ihrer Erziehungsberechtigten. Der Kinder- und Jugendhilfe-Rechtsverein, in dem ich als Koordinatorin arbeite, ist eine von bundesweit aktuell 15 existierenden Ombudsstellen. Unser kostenloses und vor allem unabhängiges Beratungsangebot steht Menschen in ganz Sachsen zur Verfügung. Wir haben mittlerweile 3 Standorte, Dresden, Leipzig und Chemnitz. Angefangen hat die Vereinsarbeit 2012 in Dresden.
Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen.
Wir sind ein freier Träger der Jugendhilfe und das ist an der Stelle nochmal zu betonen, erbringen aber keine Hilfen zur Erziehung. Wir sind dem öffentlichen Träger, dem Jugendamt, nicht weisungsgebunden. Und daraus wird deutlich, dass wir als Ombudsstellen eine besondere Rolle in der Kinder- und Jugendhilfe einnehmen und dadurch auch eine besondere Perspektive haben. Unser Verein führt auch seit seiner Gründung beteiligungsorientierte Formate und Bildungsangebote mit AdressatInnen der Kinder- und Jugendhilfe, also Eltern und jungen Menschen, durch. Aus unserer Beratungspraxis und auch aus den Erfahrungen anderer Ombudsstellen werde ich in den kommenden Minuten sicherlich vieles von dem bekräftigen und wiederholen, worauf Forschungsergebnisse hinweisen und worauf auch die Kollegin Frau Hühnersdorf und die KollegInnen, die vor mir in den anderen Anhörungen hier gesprochen haben, schon hingewiesen haben. Während des harten Lockdowns, das muss man ganz klar sagen, März bis Mai oder Ende April 2020 kam es zu massiven Einschränkungen in der ambulanten Hilfegewährung. Diese Einschränkungen waren nach jetzigem Kenntnisstand bundesweit ein Thema, wenngleich regional unterschiedlich stark ausgeprägt. Konkret, ich wiederhole das nochmal, was auch schon vorher gesagt wurde, hieß das, dass in manchen Kommunen die Weiterführung von ambulanten Hilfen zur Erziehung, Erziehungsberatungsstellen waren ohnehin geschlossen sozusagen, auf die konnte man nicht zurückgreifen, aber die anderen, wie Frau Hühnersdorf gesagt hat, quasi häufig erbrachten Hilfeleistungen, Familienhilfe, Erziehungsbeistände, diese erfolgten in manchen Kommunen nur noch dann, wenn eine Kindeswohlgefährdung für den Fall zu erwarten war, dass die Hilfe nicht weitergeführt werden würde. Die Einschätzung und Meldung dieser Gefährdung oblag den ambulanten HelferInnen. Das heißt, man muss einfach sagen, am Anfang der Krise, als Kitas, Schulen, Jugendtreffpunkte und die anderen Orte gesellschaftlichen Lebens dicht machten, waren die am wenigsten stabilen Menschen, Kinder und Jugendliche und Eltern, die eben aufgrund ihrer Instabilität Hilfen zur Erziehung beanspruchen, standen die allein da. Die Kinder- und Jugendhilfe hat die allein stehen lassen, im Regen stehen lassen. Ich denke, daran gibt es nichts zu rütteln. Und auch nach den ersten Lockerungen dann, ich sag mal Ende April, Anfang Mai, und nachdem es in einigen Kommunen politisch auch ziemlich gerasselt hat, wurden dann ambulante Hilfen zwar weitergeführt, allerdings kann von einem Normalbetrieb in vielen Kommunen keine Rede sein. Und in unserer Praxis stellen wir momentan wieder fest, dass es erheblich schwieriger wird und die Lage sich jetzt auch gerade schon wieder zuspitzt. Und im Klartext heißt das, nach wie vor stocken Hilfeplanverfahren, man bekommt schlecht Termine. Es erfolgt dadurch natürlich auch eine eingeschränkte Neuaufnahme von Hilfebedarfen. Ausgefallene Hilfeplangespräche werden zum Teil nicht weitergeholt. Familien berichten uns, dass sie seit einem Dreivierteljahr kein Hilfeplangespräch hatten. Fallkonferenzen finden abgespeckt als Telefonkonferenzen statt, was kein adäquater Ersatz ist. Die konkreten Folgen dessen, um nur einige zu nennen, die Verlängerung von Hilfen werden nicht rechtzeitig besprochen. Das ist gerade für junge Volljährige dramatisch, weil sie, und das ist auch eine rechtswidrige Praxis, muss man auch sagen, Hilfen oftmals befristet bewilligt bekommen und sozusagen die notwendige Weiterbesprechung, die quasi Debattierung, ist der Hilfebedarf noch da, kann die Hilfe weitergehen, wird quasi hinausgeschoben, was unglaublich viel Unsicherheit quasi erzeugt. Weiterhin hat das zur Folge, dass ambulante Hilfen als mildere Mittel, und das ist ein Grundsatz des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, nicht ausgeschöpft werden oder gar nicht erst in Betracht kommen. Wir hatten im Frühling 4 Beratungsfälle. Das hört sich erstmal nicht viel an, ist aber für uns schon eine nennenswerte Menge. 4 Beratungsfälle, in denen sich Mütter aus dem Krankenhaus heraus an uns gewandt haben und gesagt haben, sie stünden jetzt vor der Entscheidung, entweder Mutter-Kind-Einrichtung oder in Obhutnahme. Also auf ambulante Hilfegewährung, ich kann das jetzt nicht im Einzelfall beurteilen, Fakt ist nur, auf ambulante Hilfegewährung wurde sich hier nicht eingelassen. Die Jugendamtsmitarbeiterinnen waren nicht bereit, darüber nachzudenken, ob quasi eine ambulante Hilfe in der Häuslichkeit möglicherweise auch eine Unterstützung für die Familie hätte sein können. Das ist dramatisch sozusagen und wird, denke ich, auch noch in den Auswirkungen zu sehen sein. Daran sehen Sie schon, dass es zu massiven Einschränkungen der Mitbestimmungsrechte der AdressatInnen im Hilfeplanverfahren gekommen ist. Es gab Beziehungsabbrüche oder massive Irritationen in Hilfebeziehungen. Und zwar erfolgten die ohne Plausibilitätserklärung, was in der pädagogischen Arbeit fatal ist. Die Räume für Ausgestaltung von Hilfen, das ist also das, worauf es gerade in ambulanten Hilfen ja ankommt, weil die in der Lebenswelt der jungen Menschen und der Familien stattfinden, also sozusagen dort, wo sie leben, wo sie arbeiten und wo ihr Lebensmittelpunkt ist. Diese ganze Hilfeplanausgestaltung, die Kommunikation, der Ort von Auseinandersetzung und von Verständigung, diese Orte schrumpften in dieser Zeit auf ein Minimum zusammen. Zugespitzt formuliert könnte man sagen, es findet nur noch Verwaltungsverfahren statt, Sozialpädagogik ohne Sozialpädagogik. Natürlich muss man auch erwähnen, viele HelferInnen und Kolleginnen aus Jugendämtern waren sehr engagiert, sie haben improvisiert, sie haben versucht, Kontakt aufrechtzuerhalten. Bloß dieses private Engagement kann kein Maßstab sein. Und das ist auch nur als Notbehelf und nicht als fachlich fundierte Arbeit zu bezeichnen, wenngleich das Engagement natürlich vielerorts groß war. Das möchte ich an der Stelle auch nicht kleinreden. Ganz deutlich sehen wir hier aber eine Entwicklung, die wir in der Ombudschaft schon sehr lange beobachten und was auch schon gesagt wurde vorher, auch durch die Kollegen letzte Woche. Kinder- und Jugendhilfe reduziert sich zunehmend auf den Kinderschutz und Hilfen zur Erziehung werden immer stärker als reine Abwendungsmaßnahme von Kindeswohlgefährdung betrachtet. Die Räume, in denen Menschen sich weiterentwickeln und wachsen können, verkümmern damit dramatisch. Die beschriebenen Einschränkungen in der Hilfeerbringung, das möchte ich auch erwähnen, führen natürlich mittelfristig auch oder gefährden eine demokratische, beteiligungsorientierte Kinder- und Jugendhilfe. Sie gefährden letztendlich die Ideen des SGB VIII. Denn wir alle wissen, fehlende Selbstwirksamkeitserfahrungen und Ohnmachtserfahrungen von Menschen führen dazu, dass Menschen sich abwenden, dass Menschen für eine beteiligungsorientierte Hilfe vielleicht auch nicht mehr erreichbar sind. Ne? Menschen in der Beratung, die zu uns kommen, sagen, das Jugendamt hat entschieden, denen kann man nicht trauen, die hintergehen uns. Sozusagen solche Einstellungen sind da nicht immer, aber zum Teil auch vorhanden. Und wenn sozusagen junge Menschen sozusagen mit dieser Erfahrung, die ersten Erfahrungen mit Ämtern und Behörden machen, kann das natürlich dazu führen, dass diese Menschen auch in die Arme von Demokratiefeinden getrieben werden, die dann auf dubiosen Websites oder Facebook-Gruppen sie versuchen quasi abzugreifen und mit zweifelhaften sozusagen Argumenten Hilfe anbieten und natürlich auch versuchen, Menschen zu instrumentalisieren. Dagegen wenden wir uns natürlich auch mit unserem ombudschaftlichen Beratungsangebot, um Menschen, die frustriert sind, die resignieren, auch abzuholen und wieder sozusagen in die Beteiligungsorientierung auch hineinzubringen. Was kann man jetzt tun? Ein paar Vorschläge, die wir so aus unserem ombudschaftlichen Beratungsfeld quasi uns überlegt haben, habe ich Ihnen mitgebracht. Was es natürlich mittelfristig braucht, aus unserer Sicht, ist eine großzügige Aufstockung und Hilfeverlängerung von ambulanten Hilfen. Es muss vereinfachte Bedarfsprüfungen geben. Das ist gerade für junge Volljährige existenziell, dass jetzt ihre Hilfen verlängert werden. Ambulant natürlich, aber natürlich auch stationär. Das kann man jetzt an der Stelle nicht ausklammern. Ja, es braucht einen Digitalisierungsschub in der Kinder- und Jugendhilfe. Das ist schon oft gesagt worden. Dem wollen wir uns anschließen. Wir möchten aber an der Stelle auch ein Aber und ein Ausrufezeichen setzen. Denn flächendeckende technische Ausstattung ist eine Selbstverständlichkeit. Ein Skandal genug, dass sie nicht da ist. Und es braucht natürlich auch eine Qualifizierung der Organisation, das ist klar. Also es müssen auch die Fachkräfte dann damit in der Lage sein, damit umzugehen. Und ich warne oder wir möchten auch warnen vor einem Solutionismus, also vor der Idee, dass technische Ausstattung alle gesellschaftlichen Probleme lösen kann. Sozialpädagogische Arbeit kann man nicht komplett digitalisieren. Das ist tätige Praxis in der Lebenswelt der Familien. Was könnte man noch tun? Informations- und Beteiligungsformate flächendeckend verbreiten. Es gibt gute Materialien zu den Rechten von Menschen in Erziehungshilfe, also Hilfe zur Selbsthilfe, Ermächtigung auch möglich machen. Vielleicht kann man sowas wie ein Online-Infoportal, so ähnlich wie Corona und Du, was die Kinder- und Jugendpsychiatrie entwickelt hat, auch für die Kinder- und Jugendhilfe überlegen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zuletzt möchte ich noch an etwas erinnern, was uns aus der Ombudschaft sehr am Herzen liegt. Dazu möchte ich die letzte Minute noch nutzen. Ich möchte dazu ein Zitat aus einem Hilfeplandokument eines aktuellen Beratungsfalls aus unserer Praxis vorlesen. Hintergrund, da geht es um einen jungen Mann, der Careleaver ist, junger Volljähriger, in einer Jugendhilfe-WG gelebt hat, jetzt Erziehungsbeistandschaft erhält. Die soll Ende Oktober auslaufen, soll beendet werden. Dagegen hat er Widerspruch eingelegt, weil er sich damit überfordert fühlt, jetzt schon allein mit allem klarkommen zu müssen. Und die Widerspruchsstelle schreibt ihm: Zitat, zur weiteren Prüfung der Sach- und Rechtslage bitte ich Sie, mir Ihre Bedarfe konkret zu benennen. Führen Sie dazu bitte aus, welche Hilfeziele im gewährten Stundenumfang erreicht werden können und welche Ziele nicht erreicht wurden. Weiterhin ist aus Ihrem Widerspruch nicht erkennbar, welche konkreten Hilfebedarf Sie nach Hilfeende am 1.12. weiterhin haben. Ihre allgemeine im Widerspruch getroffene Aussage, Sie fühlten sich unsicher, weil Sie auf jeden Fall noch länger Hilfebedarf haben, reicht für eine erneute Bedarfsprüfung nicht aus. Ein junger Mensch, der also mit vielen Dingen allein dasteht, wird sozusagen in dieser Weise aufgefordert, sich sozusagen als würdig zu erweisen, jetzt diese Hilfe weiterhin zu bekommen, diese Unterstützung. Das ist aus meiner Sicht, da werden Sie mir sicherlich zustimmen, entwürdigend quasi für diesen jungen Menschen und letztendlich auch herabwürdigend. Ich möchte daher sagen, dass es gerade in diesen Zeiten geboten erscheint, an ein wichtiges Credo jüdischer Wohlfahrtsethik zu erinnern, was man zu den Wurzeln der sozialen Arbeit in Deutschland zählt. Und zwar, Hilfebedürftigkeit ist keine Schuld. Jede Form der Beschämung von Hilfesuchenden muss daher vermieden werden. Vielen Dank, ich bin fertig. Ich freue mich auf Fragen.
Vielen Dank, Frau von Wölfel. Ich habe jetzt das Signal, dass Frau Kohn zumindest die ganze Zeit am Telefon versucht teilzunehmen. Hören Sie uns jetzt?
Ja, ich höre Sie.
Wir hören Sie auch. Dann haben Sie jetzt das Wort für 10 Minuten und ich würde nach ungefähr 9 Minuten hier so läuten, damit Sie abschätzen können, dass Sie zum Ende kommen, ja?
Okay.
Sie haben das Wort, bitteschön.
Danke schön. Ich beschreibe von schwerpunktmäßig Erfahrung aus den aufsuchenden Hilfen zur Erziehung. Voran möchte ich aber zwei Aspekte betonen. Als die Bedrohung durch Covid-19 erkennbarer wurde, fanden die aufsuchenden Hilfen und Fachkräfte immer wieder Wege, trotz aller Hindernisse mit den Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern in Kontakt zu bleiben. Sie stellen dabei oftmals den Kinderschutz vor dem persönlichen Gesundheitsschutz. Der zweite Punkt, die Mitarbeiter in der Jugendhilfe und hier insbesondere in den aufsuchenden ambulanten Hilfen, sehen sich nicht ausreichend wahrgenommen. Und vor allem möchte ich zum Stand der Dinge und Problembereich betrifft Lösungsvorschläge kommen. Erstens Erreichbarkeit der Jugendämter. Die Jugendämter waren zu Beginn des Lockdowns kaum oder gar nicht zu erreichen. Dort bestanden große Technikdefizite, keine Gruppenleitung und ebenfalls keine Diensthandy. Inzwischen gibt es an vielen Orten bessere Ausstattung mit Diensthandys und Notebooks. Es bestehen jedoch weiterhin Probleme mit datenschutzkonformer Softwareausstattung. Viele Klienten nutzen WhatsApp, durch eine Bildinterpretation jedoch erschwert wird. Manche Jugendämter sind auch inzwischen aufgrund der Schulumleitung für die Fachkräfte sogar besser zu erreichen als vor der Pandemie. Das ist ein allgemeines Problem.
Zweitens, Frau Dr. Kohn, ich muss Sie mal ganz kurz unterbrechen. Wir verstehen Sie extrem schlecht. Entweder müssen Sie versuchen, näher ans Telefon zu kommen oder langsamer zu sprechen. Das ist auch kein Lautstärkeproblem, sondern die Leitung ist einfach suboptimal.
Ja, ich bin auch in einem 220-Seelendorf und da weiß man, wie schlecht die Technik halt ist. Hilfeplangespräche sowie Hilfeplanfortschreibungen wurden anfangs nur in begründeten Einzelfällen anberaumt. Auch bei bereits bekannten Kinderschutzfällen wurde bei manchen Jugendämtern nur in begründeten Einzelfällen Hilfeplangespräche durchgeführt, während in anderen Jugendamtsbezirken generell gerade diese 8a-Fälle die oberste Priorität hatten. Vielerorts werden nun möglichst Hilfeplangespräche wieder durchgeführt und dies per Telefon oder per Bild unterstützten Medien oder persönlich unter Wahrung des erforderlichen Abstands hergestellt. Manchen Trägern ist es gelungen, zusätzliche Räume, zum Beispiel in Kirchengemeinden, nutzen zu können. Bei den Jugendämtern wird die Idee, zusätzliche Räume aufzutun, nur zögerlich aufgegriffen. Ich beziehe mich übrigens auf eine Reihe von, also ungefähr ein Dutzend Telefonate, die ich mit Leuten, die ambulante Hilfen durchführen, gemacht habe. Drittens, Erreichbarkeit der Träger. Anfänglich zogen sich manche freien Träger zurück und haben nicht mehr mit den Familien gearbeitet. Andere Träger haben jedoch mit Beginn des Lockdowns ihre Priorität auf die Kinderschutzfälle gesetzt und alles getan, um zumindest mit diesen Familien in Kontakt zu bleiben. Diese Träger zeigten darin eine große Kreativität und Ausdauer. Viertens, Ausstattung mit Schutzmaterialien, Technik und Räumlichkeiten. Viele Träger ambulanter Erziehungshilfen sind eher kleine Träger und sahen sich am Anfang des Lockdowns massiven Beschaffungsproblemen von Schutzmaterialien auch gesetzt. Auch heute noch sind Schutzmaterialien, aber auch bildunterstützende Medientechnik, größere Räumlichkeiten, um sich eben treffen zu können, sowie zusätzliche Materialien für die Familienarbeit nicht immer ausreichend vorhanden. Andere Träger konnten auch anhand von zur Verfügung stehender Sponsorenmittel durch Umschichtung ihrer bestehenden Finanzmittel oder durch Kontakte in ihren Netzwerken zusätzliche Mittel für solche Ausstattungen auftreiben. Fünftens, finanzielle Absicherung der freien Träger. Wer in den Lockdown mit wenigen Aufträgen hineinkam, geriet finanziell teilweise bis heute in Turbulenzen. Jedoch auch gut ausgelastete Träger mussten schauen, dass ihre Auftragslage sich nicht wesentlich verschlechterte. Vermutlich ist mit dem Konkurs oder Auflösung einiger Träger zu rechnen. Die Unterstützung durch das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz wird nicht nur als unzureichend für die besonders kleinen Träger, sondern als zu aufwendig in der Antragstellung beschrieben. In ihren Bemühungen mit den Familien, wo und wie immer möglich in Kontakt zu bleiben, wurden von manchen freien Trägern oftmals unkonventionelle Wege beschritten, die nicht im üblichen Abrechnungsmodi passen. Trotz massiver personeller Ressourceneinschränkungen in den Jugendämtern werden diese kreativen Träger jedoch penibelst geprüft, wobei dann zum Beispiel Telefonate mit den Familien als nicht abrechnungsfähig definiert wurden oder die Notwendigkeit der Dauer eines Familientelefonats angezweifelt wurde. Zusagen zu größeren Regelungen wurden später nicht von diesen Jugendämtern eingehalten. Sechstens, Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Manche Träger brachten eine unterstützende Haltung ein. Wenn wir unseren Mitarbeitern versichern können, wir tun alles, damit sie die Arbeit sicher durchführen können, dann sind die Mitarbeiter auch bereit, weiterhin mit den Familien in engen Kontakt zu arbeiten. Diese Unterstützung wirkt sich sowohl sehr positiv auf die Teams als auch die Arbeit mit den Familien aus. Teams wurden auch in den ambulanten Erziehungshilfen geteilt, sodass bei Ausfall eines Teams ein anderes Team weiterarbeiten konnte. Es wird auch von großem Teamzusammenhalt berichtet. Man will diese Zeit gemeinsam rocken und gut gestalten. Erwähnt sei auch, dass man sich in vielen Teams eine Art Selbstverpflichtung auferlegt hat, die eigenen privaten Kontakte erheblich zu reduzieren, um die Kontinuität in ihrer Arbeit zu sichern. Gestaltung der Familienkontakte. Viele ambulant aufsuchende Fachkräfte nutzen auch in der kalten Jahreszeit alle ihnen zur Verfügung stehenden direkten Kontaktmöglichkeiten, vor allem mit den Kindern. Gruppenangebote werden zurzeit trotz der hohen Relevanz sozialer Kontakte für Kinder keine Priorität gesetzt. Wo immer es geht, werden Aktivitäten mit den Kindern genutzt, um auch in diesen Situationen über Themen zu sprechen, die das Kind bzw. Jugendlichen belasten. Auch, man kann sagen, Lösungsspaziergänge mit Erwachsenen erweisen sich als hilfreich. Per Video werden Familienaktivitäten soweit irgendwie möglich spielerisch so gestaltet, dass die Familienmitglieder miteinander sowohl positive Erfahrungen machen, als auch ihre Problemlösungsmöglichkeiten erweitern. Manchen freien Trägern war es möglich, betreuten Familien eine Art Beschäftigungskiste zu überreichen. In dieser Beschäftigungskiste befanden sich altersentsprechende Materialien mittels derer spielerisch oder auch per Bild unterstützender Technik an den Themen und Problemen der Familie gearbeitet wurde. Zur schulischen Situation verweise ich auf meine schriftliche Fassung, kann gerne im Rahmen der Befragung dazu mehr sagen. Viele Familien, vor allem die Eltern, sind froh und regelrecht dankbar, dass die Fachkräfte mit ihnen weiterarbeiten oder eben bei neuen Fällen neu beginnen. Die Eltern erfahren durch die Hilfe eine große Entlastung. Sorge bereiten den Fachkräften die Familien, denen derzeit alle Netzwerke abhandengekommen sind, keine oder kaum Schulbesuche möglich waren oder sind, keine Kindertagesstätte, keine Fördermaßnahmen und Ähnliches mehr. Wenn die Familien eh instabil sind, kann der Wegfall dieser Netzwerke sich als sehr belastend erweisen und lässt die Fachkräfte massive Problemlagen und damit verbundene Kindeswohlgefährdungen befürchten, sodass die Fachkräfte alles tun, um insbesondere mit diesen Familien den Kontakt zu halten. Vorsichtig sind die Fachkräfte, wenn sie nicht sicher sind, in welcher Situation sich die Familie derzeit befindet und die Eltern sich den Kontakten entziehen wollen. Insbesondere in diesen Fällen versuchen die Fachkräfte irgendwie dennoch in Kontakt zu bleiben und sei es nur per Telefon. Lösungsvorschläge. Sicherung der Erreichbarkeit der allgemeinen sozialen Dienste in den Jugendämtern mit entsprechender technischer Ausstattung. Förderung von Konzepten, die den Fokus auf die Verbindung von Kinderschutz und Gesundheitsschutz setzen, einschließlich zur Verfügung stellen der notwendigen Hygienematerialien. Vereinfachung der Beantragung von Mitteln aus dem Sozialdienstleister-Einheitsgesetz, ausreichende Ausstattung der freien Träger und auch der Jugendämter mit technischen Medien, also die auch entsprechende DGSVO geeignete Software haben, die auch die Adressaten dann denen zugänglich gemacht wird. Kostenübernahme von kommunikations- und interaktionsfördernden Materialien, also wie so eine Art Beschäftigungskiste. Etablierung von Möglichkeiten kurzfristiger Entscheidungen unter anderem im Hilfeplanverfahren oder Fallkonferenzen. Kein Einfrieren von Hilfen, sondern zunächst regelmäßige Fortschreibung der Hilfen. Angebote zusätzlicher Supervision und Fallbesprechung. Wenn man per Video arbeitet, muss man einfach noch ganz andere Ideen entwickeln. Dann braucht man den Input von den Kollegen. Bundesweiter Aufruf an freie Träger der ambulanten Erziehungshilfe, neue kreative Arbeitsweisen der Fachöffentlichkeit vorzustellen. Statistische Erhebung von Kurzarbeitergeldbezug bei den Mitarbeitern der freien Träger der ambulanten Erziehungshilfen. Zahlung eines Risikozuschlags während der Pandemie. Abschließend, die offensichtliche Bedeutung dieser wichtigen Hilfeform, vor allem im Kinderschutz, steht im starken Gegensatz zu den Bestrebungen und derzeitigen vorliegenden Referentenentwurf zum KJSG, der vielfältigen Abwertung der ambulanten Hilfen zur Verfügung mit sich bringen würde. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Ich hoffe, dass es verständlich war.
Ich glaube, Sie hatten vorhin auf laut gestellt und dann direkt in den Hörer und das war jetzt verständlich. Also nach allen technischen Schwierigkeiten. Vielen Dank, dass das sozusagen jetzt geglückt hat. Ich schaue. Ja? Okay, das war ein Danke. Das nehmen wir zur Kenntnis. Ich würde sagen, wir kommen jetzt wie üblich in unserer Runde sozusagen zu dem Block Fragen, Statements und sozusagen das Fragespiel mit den Sachverständigen. Ich schaue mal nach links. Haben Sie schon Fragen? Ist das Herr Huber? Ist das eine Meldung gewesen? Okay, dann als erstes Herr Huber.
Dann sage ich erstmal vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank den Sachverständigen für Ihre Ausführungen. Ich hätte jetzt erstmal zwei Fragen. Und zwar haben Sie, Frau Wölfel, nochmal bei Ihren Vorschlägen die kommunalen Haushalte nochmal in den Fokus genommen. Die müssen aufgestockt werden, auch großzügig, auch mit Hilfeverlängerungen von ambulanten Hilfen zur Erziehung. Die Frage ist letztendlich bei der Analyse, das hatten wir jetzt schon öfter in diesen Anhörungen, die Analysen kann ich größtenteils immer teilen. Die Frage ist letztendlich, wo soll denn am Schluss das Geld herkommen? Denn durch diesen Lockdown ist es nun einmal so, dass die Wirtschaftskraft eingeschränkt ist. Und von daher ist es letztendlich auch die Frage, wie das Ganze finanziert werden soll. Und da möchte ich Sie nochmal fragen, welche Finanzierungsvorschläge Sie da nochmal haben, um Ihre konkreten Vorschläge dann auch zu verwirklichen. Und an Frau Professor Hühnersdorf hätte ich auch eine kurze Frage. Und zwar haben Sie auch nochmal verwiesen, dass laut internationalen Studien, haben Sie gemeint, es zu erhöhten Zahlen häuslicher Gewalt kommen würde. Die Frage ist aber, liegen Ihnen dazu auch Studien vor, wie die Zahlen denn konkret genau aussehen? Und ist es vielleicht auch angebracht, dort nicht nur einseitig, was auch öfters gemacht wird, dann Männer in den Fokus zu nehmen? Da gibt es nämlich Möglichkeiten auch zur Hilfe, auch zur Prävention. Hilfe sind jetzt möglicherweise auch Frauenhäuser. Welches Instrument auch für dieses Tabuthema, dass eben bei häuslicher Gewalt nicht nur Frauen Opfer sind, sondern auch Männer Opfer sein können, wie Sie diese Problematik und dieses Tabuthema eigentlich angehen wollen? Danke.
Okay, ich würde sagen, wir fassen wieder zusammen. Ich würde jetzt noch die Kollegin Rüdrich nehmen und dann machen wir eine erste Antwortrunde.
Ja, vielen Dank für Ihre eindrücklichen Ausführungen, die Sie uns mitgegeben haben. Wir sind ja hier, um unter anderem auch zu lernen aus dem, was bisher geschah und wie man es gegebenenfalls besser machen könnte und ja, aus welchen Erfahrungen wir was mitnehmen können. Deswegen würde ich gerne an Sie alle die Frage stellen, mit dem Einblick sozusagen in ombudschaftliche Beratung bundesweit, also wenn, soweit Sie das können, Sie sind ja bestimmt vernetzt, genauso bei den anderen Expertinnen. Gibt es Regionen oder Bundesländer, Kommunen, in denen es besser oder schlechter funktioniert hat, die Zugänge zu wahren, die Arbeit fortzuführen? Und wenn ja, sind das individuelle Gelingensfaktoren oder sind es strukturelle? Gibt es irgendwo Regionen, wo man sagen kann, dort sind bestimmte Vorgaben in Richtlinien, in Gesetzen so, dass die Zugänge weiter gewahrt sein müssen? Und es tut mir leid, eine Sache noch anmerken zu müssen. Ich denke nicht, dass Sie die Arbeit des Kämmerers Ihrer Kommune machen müssen, sich überlegen müssen, woher das Geld kommt, sondern Sie sind anwältlich für Ihre Arbeit hier und finde ich vollkommen in Ordnung zu sagen, was Sie aus Ihrer Sicht nötig haben, woher das Geld dafür kommt. Das müssen wir uns schon selbst überlegen.
Okay, die Fragen gingen jetzt vor allem an Frau Professor Hühnersdorf und Frau von Wölfel, richtig? Ich glaube, beide Fragen, dann würde ich sagen, beantworten wir die auch so. Frau von Hühnersdorf, Sie hatten schon gezuckt.
Also es waren internationale Studien, aber auch deutschsprachige Studien. Die Studie von Steinert ist aus Deutschland, nicht sozusagen eine OECD-Studie. Und auch die OECD-Studien nehmen die Deutschland spezifisch mit in den Blick. Die Steigerungen sind definitiv gegeben. Sie sind nicht riesig, aber sie sind deutlich erkennbar. Die Frage ist halt, in welcher Art und Weise jetzt, ob Frauen oder Männer Opfer sind. Wir haben Möglichkeiten im Umgang mit häuslichen Gewalt, die sich sozusagen auf beide beziehen. Und es geht hier ja im Schwerpunkt in der Kinderkommission um die Kinder. Und in diesem Fall gibt es sozusagen ein Hausverbot des Täters. So. Und zum Schutz des Kindes. Und das ist jetzt egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Statistisch gesehen sind es aber deutlich mehr Frauen, die auch Opfer häuslicher Gewalt sind und eben Kinder und nicht die Männer.
Dann Frau von Wölfel. Und die letzte Frage ging, glaube ich, von Frau Rüdrich auch an Frau Kohnen.
An alle, ne? Genau, also auf die erste Frage habe ich erstmal einen Frosch im Hals. Ja, konkrete Finanzierungsvorschläge, es tut mir wirklich leid, die kann ich Ihnen leider nicht bieten sozusagen. Also ich kann nur sagen, in Dresden wurde gerade jetzt im September über die massive Einsparung im kommunalen Haushalt debattiert, Jugendhilfeausschuss, Stadtrat. Da geht es um die Wegkürzung von 40 Vollzeitstellen. Das sind natürlich viel mehr Menschen, über die da jetzt gesprochen wird, wegen der Steuerausfälle. Es wird ein Haushalt, was weiß ich, erst im April geben. Aber ich weiß auf der anderen Seite, was ich weiß, ist, dass es massive Programme gegeben hat, die von Bundesregierung beschlossen wurden, zum Auffangen von Verdienstausfällen verschiedenster Bereiche. Da würde ich denken, dass Ihnen bestimmt irgendwas einfällt, was sozusagen an der Stelle auch den Kommunen zukommen kann, um in diesem Bereich Leistungsausfälle auszugleichen. Da muss ich ehrlich sagen, da passe ich sozusagen als diejenige, die aus der Praxis berichtet, und würde das gerne quasi an Sie zurückgeben, dass Sie sich da was überlegen. Die Frage, die an uns alle ging, dazu kann ich auch gern kurz was sagen. Ich werde jetzt sozusagen jetzt hier keine einzelnen Jugendämter oder Kommunen benennen, sozusagen, in denen es gut oder schlecht läuft. Das machen wir in der unbotschaftlichen Arbeit grundsätzlich sozusagen in solchen Runden nicht, sondern sozusagen es gibt eine fachliche Rückkopplung immer mit den Jugendämtern, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Natürlich, wir sind da auf einer konstruktiven Ebene unterwegs. Was man vielleicht allgemein sagen kann, ist, dass es immer quasi sehr stark abhängig ist von Jugendämtern, von Leitungsteams, von Leitungspositionen, auch von einer Atmosphäre und einer Haltung, die quasi in einer Jugendamtsleitung quasi vorherrschend ist, weil die Möglichkeiten sozusagen Verwaltungsbeschlüsse zu erlassen und flexibel zu sein, haben immer alle Jugendämter gleichermaßen. Ne, natürlich sozusagen ist das Bundesgesetz sozusagen bindend, SGB 8, aber dann gibt es auf der Verwaltungsebene ja vielerlei Möglichkeiten zu steuern. Und wenn man steuern will und wenn man wohlwollend steuern will, kann man das tun. Das haben auch viele Jugendämter gemacht. Einzelne ASD-Teams sind da sehr flexibel vorgegangen, andere nicht. Und das merkt man dann in der ombudschaftlichen Beratung, wenn man eben als sechste Person nicht mehr in den Raum hinein darf, weil es eben heißt, dieser Raum ist nur für 6 Personen ausgewiesen und es da keinerlei Flexibilität gibt, dann sozusagen auf der Ebene des einzelnen Mitarbeiters, dann weiß man eigentlich, hier gibt es auch keine Flexibilität auf Leitungsebene. Und das ist sozusagen immer das, wonach man suchen muss sozusagen. Also die Möglichkeiten sind immer da, flexibel zu reagieren in dem gegebenen Rahmen, der zugegeben natürlich sehr einschränkend ist.
So, und Frau Dr. Kuhn, Sie hatten auch noch eine Frage von Susanne Rüdrich, SPD-Fraktion.
Ja, die gleiche Frage, ja.
Das hören wir wieder nicht. Ich glaube, Sie müssen wieder, wenn Sie den Lautsprecher gerade anhaben, was so klingt, den ausstellen.
Ah, okay. Moment.
Und ohne Lautsprecher hören wir Sie sehr gut. nicht auflegen, sondern einen Lautsprecher. Okay, dann versuchen wir die Frage später zu beantworten. Machen wir einfach weiter. Ich hätte auch zwei Fragen. Eine erste an Frau Professor Hünersdorf. Über wie viele Familien reden wir eigentlich? Das können Sie ja vielleicht aus der Jugendhilfestatistik mehr oder weniger rekapitulieren, wenn wir über Hilfen zur Erziehung aktuell sprechen. Um was für eine Größenordnung es sich da insgesamt handelt. Das ist vielleicht, glaube ich, zur Einordnung nochmal ganz gut. Und dann an Frau von Wölfel. Sie haben ja sozusagen, ich sage vereinfacht das mal grob berichtet, dass es zu Situationen kommt, ambulante Hilfen finden nicht statt. Im Ergebnis kommt es zu stationären Hilfen. Oder sozusagen im Kinderschutzfall wird nicht ambulant geholfen, sondern auch wenn man unter anderen Bedingungen anders entschieden hätte, das Kind wird jetzt rausgenommen. Ambulant stationär, sozusagen stationär aufgenommen, so mit all den Folgen. Mich würde interessieren, ob Sie einschätzen können, ob man jetzt schon Folgen erkennt, wann man Folgen erkennen wird sozusagen, diese Abbruchpolitik von ambulanten Hilfen. Das hat ja eine Wirkung. Die haben ja sozusagen Familien nicht ohne Grund gekriegt, sondern weil es einen Hilfebedarf gegeben hat und dann sozusagen nach Rechtsbasis im SGB 8 in einem relativ umfangreichen Verfahren, die, auch wenn sie teuer sind, gewährt worden sind irgendwann. Das heißt, die sind ja nicht grundlos in den Familien. Ist absehbar, wann wir erkennen, welche Folgen sozusagen diese Abbruchpolitik hat und diese sehr verhaltene Gewährungspolitik jetzt und sozusagen die wenige Betreuung. Wir haben das letzte Woche schon bei den Jugendämtern gehabt, dass empfohlen wird, Hilfeplangespräche nicht oder digital zu machen und Ähnliches, also sozusagen Fallgespräche nicht oder digital zu machen. Also vieles, was Standards sind, fällt jetzt weg. So, und da wäre es interessant, ob Sie eine Prognose wagen würden, wie sich das am Ende auswirkt und wann wir das merken werden. Was wir sehen, ist, dass es auf jeden Fall nicht so krass viel mehr Kinderschutzfällen gibt und sagen, häusliche Gewalt in dem Bereich sehr unterschiedlich in den Kriminalstatistiken auftaucht. Es gibt auch welche, die sagen, das spielt bisher nicht die große Rolle. Vielleicht gegenwärtig noch nicht, aber Sie können das vielleicht besser einschätzen, sozusagen, wo wir da gerade insgesamt stehen und was uns in Zukunft erwartet oder eben auch nicht erwartet.
Hallo, hier ist Frau Kohnen.
Frau Kuhn, wenn Sie jetzt wieder da sind, ich hatte gerade noch zwei andere Fragen, dann sprechen jetzt kurz Frau Professor Hünersdorf und Frau von Wölfel. Und dann gibt es noch eine offene Frage von Susanne Rüdrich an Sie, die könnten wir dann beantworten. Ja?
Okay, gerne.
Also vom Umfang im Bereich der Hilfen zur Erziehung kann man sagen, dass es, dass man unterscheiden muss zwischen den stationären Hilfen zur Erziehung. Da sind es um die 70.000 bis 80.000 Kinder und Jugendliche und entsprechend sozusagen in dem Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung sind es um die 300.000 Kinder und Jugendlichen, die die ambulanten Hilfen zur Erziehung in Anspruch nehmen.
Ja, Sie hatten nach den Folgen gefragt, die diese sozusagen Abbruchpolitik quasi haben kann, wenn man das so nennen will. Ich möchte dazu gerne noch ein kurzes Fallbeispiel berichten, ganz kurz, weil es vielleicht ein bisschen das eindrücklich macht. Ich hatte eine Frau beraten im Sommer, die bei ihr war es sozusagen geplant gewesen, dass ihr zweijähriges Kind eine Zeit lang in eine stationäre Jugendhilfe WG für kleine Kinder sozusagen zieht. Also das war sozusagen Teil des Hilfeprozesses, dass das geplant war, weil sie sich zu einer Therapie, da geht es um eine Suchtproblematik, in die Klinik quasi begeben wollte. Dann kam sozusagen der Lockdown, die Kita machte zu und hat dann sozusagen vor der Schließung beim Jugendamt Alarm geschlagen. Das Jugendamt hat dann sofort in Obhut genommen. Einzelheiten kann ich jetzt nicht nennen. Faktisch war es sozusagen aber so, dass es dann Corona-bedingt erstmal zwei Wochen lang quasi keinen Umgang gab. Das Kind wurde also in Obhut genommen. Die Gefährdungsbeurteilung ist auch an der Stelle, es war gar keine Zeit mehr zu gucken, was ist jetzt die Situation, mit der Familie, mit der Mutter nochmal zu reden. Das ging alles sozusagen drunter und drüber. Und letztendlich, genau, gab es dann eben zwei Wochen keine Umgangskontakte. Und was eben auch gefehlt hat, ich will jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass die stationäre Aufnahme war ja geplant. Sie ist bloß zu einem Zeitpunkt dann vollzogen worden, zu dem keiner aus dem Familiensystem dafür bereit war. Es gab keine Eingewöhnung, es gab keinen Übergang sozusagen in dieses neue Hilfesetting. Für die Mutter nicht, für das Kind nicht. Und dieser Vertrauensverlust sozusagen der Frau in ihre HelferInnen, in das Netzwerk, zu dem sie eigentlich Vertrauen hatte, Jugendämter und auch stationäre Jugend-WG, dieser Vertrauensverlust war hier einfach sehr deutlich anzumerken. Also ich denke, an der Stelle quasi kann man sich vielleicht so ein bisschen erahnen, was es für Folgen haben wird, wenn Menschen kein Vertrauen mehr haben. Also wenn sie misstrauisch sind, wenn sie das Gefühl haben, hier passieren Dinge nur noch ohne mich. Na, ich bin sozusagen nicht mehr Teil des Ganzen, ich werde auch nicht mehr adressiert. Und ich denke, dass sozusagen, dass es gerade für junge Menschen, die so eine Plötzlichkeit, solche Abbrüche erleben, dass sich das fortsetzt sozusagen, ne, im Leben. Also damit geht man ja sozusagen weiter mit so einer Erfahrung, die man macht. Das ist jetzt schwer sozusagen zu greifen, aber das ist sozusagen in gewisser Weise in Grundvertrauen, was ja auch beschädigt wird und wo es sehr, sehr viel Sensibilität und hingucken und Beziehungsarbeit benötigt, um das wieder auszugleichen. Langfristige Folgen, also Vertrauensverlust von Helfern, hatte ich gesagt. Was natürlich auch zu erwähnen ist, dass Bildungsbenachteiligung, das sind Sachen, die merken wir jetzt noch nicht, die merken wir in 2, 3, 4, 5 Jahren, wenn quasi die Kinder und Jugendlichen, die eben, egal ob in stationären oder im familiären Umfeld, sozusagen den Anschluss nicht kriegen an den Bildungsdruck. Und ich finde es, die Schulen sind immer noch sehr wenig bereit, auch von Lehrplänen und von diesem Druck quasi abzulassen, so erlebe ich das jedenfalls, also Stress rauszunehmen auch und zu sagen, gut, auf dieses Schuljahr ist jetzt gepfiffen sozusagen, das wird schon irgendwie, das passiert eher nicht. Und diese Bildungsbenachteiligung, die dann junge Menschen in ihr weiteres Leben mitnehmen, das wird sich sozusagen in den nächsten Jahren zeigen. Und das wird, denke ich, dramatisch werden, dass junge Menschen keine guten Schulabschlüsse machen sozusagen und dann einfach auch auf dem Arbeitsmarkt quasi nicht keine vernünftige Position sozusagen beziehen können und sich nicht gut aufstellen können, um nur einiges zu nennen sozusagen.
So, Frau Kohn, jetzt sind Sie wieder da, richtig? Also heute sind wir echt gebeutelt. So ein ganz klein wenig nervig, kann da nur um Geduld bitten. Meine ist so langsam erschöpft. Okay, dann hätte ich noch eine weitere Frage. Ich gucke nach links. Ich sehe Herrn Huber, dann erstmal Herr Huber.
Okay, vielen Dank. Dann möchte ich die Gelegenheit nutzen, nochmal nachzufragen, Frau Professor Hünersdorf. Ich habe jetzt noch mal kurz recherchiert, gebe Ihnen natürlich recht. Statistiken sagen, jede dritte Gewalttat an Kindern wird von Frauen ausgeübt, demzufolge also 2/3 von Männern. Unabhängig davon vielleicht noch mal schon noch mal die Nachfrage. Sie haben gesagt, es gibt eine Erhöhung der häuslichen Gewalt. Nochmal die konkreten Zahlen, wenn Sie da was haben. Da glaube ich, da haben Sie noch Konkreteres als ich vielleicht. Können Sie da nochmal Zahlen nennen? Und zum Zweiten, danke, dass Sie es mir praktisch zurückdelegiert haben, für Vorschläge zu sorgen, auch was die Finanzierung angeht, aber auch was die Bildungschancen angeht. Da wäre meine Wahl, das ist auch kein Geheimnis, den Lockdown zurückzuführen. Das würde vieles wieder entspannen. Sie schreiben aber bei den konkreten Vorschlägen, die Sie haben, nochmal mit dem Fokus auf der Forschung, dass man einfach mal die Adressatinnen fragen muss, was sie in ihren Kommunen in der Lockdown-Zeit als schwierig und was als hilfreich erlebt haben. Und vielleicht können Sie da mit der offenen Frage nochmal kurz dazu was sagen.
Dann Frau Professor Hünersdorf.
Ich müsste tatsächlich jetzt noch mal nachgucken, das könnte ich auch sofort machen, aber ich habe es nicht im Kopf.
Dann würde ich die Frage beantworten. Das ist, also wir haben nicht nur wir, auch andere Ombudsstellen quasi haben viel Erfahrung mit Beteiligungsformaten sozusagen, weniger in Forschung jetzt, sondern in Workshops, die wir machen, in Wochenenden mit jungen Volljährigen, also Care-Leavern, die wir seit Jahren machen, eigentlich seitdem es uns gibt. Das ist sozusagen eigentlich quasi die Grundfeste auch unseres Arbeitens. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten sozusagen, indem man, wie man Menschen auch ernst nehmen kann, weil die Menschen, die es betrifft, sind die am besten auskunftsfähig sind sozusagen zu ihrer Situation. Und also da würden mir zahlreiche Dinge einfallen. Da kann man sozusagen über Jugendzentren Workshops organisieren. Die können auch online stattfinden von mir aus oder hybrid stattfinden, wo man sozusagen wie so Art Zukunftswerkstätten macht. Jetzt im September in Dresden hatten wir erst das war vom Jugendamt initiiert, das fiel dann aus, einen Tag zu machen, wo Eltern, die Erziehungshilfeerfahrungen haben, die auch sehr viele negative Erfahrungen mit Jugendhilfe gemacht haben, quasi eingeladen haben, sozusagen, da war komplette Kinderbetreuung, das ist sozusagen auch, da geht es auch um Rahmenbedingungen, die da sein müssen, eingeladen haben zu sagen, wie habt ihr das Hilfeplanverfahren denn erlebt? Ne? Wie läuft so ein Hilfeplanverfahren, so ein Hilfeplangespräch aus eurer Sicht ab? Wie geht es euch da, wenn ihr in den Raum reinkommt? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was war gut, was war nicht gut, was muss geändert werden? Also solche Fragestellungen kann man ja, da kann man ja jetzt unendlich Ideen spinnen, sozusagen. Genau, da kann man sich auch zusammensetzen und schauen, was man da forscherisch, also ob man das forscherisch begleiten lässt, also durch Wissenschaftler, die das einfach beobachten, die sich was rausziehen, ne, ob man das irgendwie so quasi verknüpft zur Praxis, in Weiterentwicklung und Forschung. Also da gibt es ganz viele Ideen und ich denke, unsere Erfahrung ist zum einen ermächtigend und ermutigend und das bringt auch was, weil es konkreten Erkenntnisgewinn nach sich zieht, mit dem man dann auch wirklich was anfangen kann. Wenn das reicht, sozusagen. Gut.
Okay, schauen wir mal nach. Ich gehe davon aus, dass Frau Kohn jetzt noch nicht wieder drin ist. Nein. Sie sagen doch, Frau Kohn, hören Sie uns jetzt? Sie hat das Mikro aus. Dann kann sie auch nicht sprechen. Okay. Können Sie mich hören? Jetzt können wir Sie hören. Wir haben noch eine offene Frage von Susanne Rüdrich.
Ja, tut mir leid, es ist hier auf dem Land wirklich schwierig, aber es wird verbessert. Es gibt demnächst ein Glasfaserkabel. Also zu der Frage nach der strukturellen oder individuellen Lösung, das ist ein bisschen gemischt. Ich glaube, es hängt sehr davon ab, was für eine Kultur in den Jugendämtern steht. Man kann das jetzt nicht regional sagen. Man kann höchstens sagen, in den Kommunen, in denen das Geld knapp ist und die Jugendämter sehr unter Druck sind, ihre Kosten irgendwie zu reduzieren. Da ist es so, dass die Kollegen an der Basis das natürlich sehr stark merken und es schmerzt auch eben sehr, wie sie dann eben auch nicht die Technik zum Beispiel haben. Da wird aber dran gearbeitet durch diese entsprechenden Sondertöpfe, die es da gibt. Die Überlastung, die aber in den Jugendämtern ist, die macht sich eben also auch eben bemerkbar. Und dadurch ist es so, dass die ambulanten Hilfen also dann auch zum Beispiel, wenn so Reaktionen kommen, dass als der Lockdown begann, sofort die Hilfen eingestellt wurden, war natürlich auch im Kopf, man hat eh nicht so viel Geld und man kann eben nicht so viel gleich in die Familien reingehen und dann die Nichtabrechnung von Telefonaten, das war natürlich alles auch ein Stück demotivierend und die freien Träger mussten sich sehr ins Zeug werfen, um dann irgendwie zu gucken, dass es trotzdem geht. Also aber zu Ihrer Frage, ich glaube, das, was Frau Wölfer gesagt hat, dass das sehr zutrifft, das fängt an bei dem Dezernenten, ob der hinter seinem Jugendamtsleiter steht oder nicht. Und dann entsprechend auch mit allen Beteiligten zusammen Wege gesucht werden, wie es gehen kann. Und das spielt natürlich noch ganz große Rolle, wie weit das Jugendamt auch von den Finanzen her so viel zugestanden wird, halt, dass es auch seine Arbeit gut machen kann. Man kann auch sagen, dass die Jugendämter in einer Situation sind, also die im Grunde genommen jetzt nochmal das, und das gilt ja für viele Bereiche, wenn Sie den Pflegebereich sich anschauen, dass die Probleme, die vorhanden waren, sind natürlich durch die Pandemie jetzt besonders sicher hervorgetan haben. Aber ich muss sagen, dass viele Jugendämter gemeinsam mit ihren Trägern eben immer wieder auch Wege suchen und das auch hinbekommen. Weil das ist schon, und das ist leider natürlich jetzt eine Reduktion auf den Kinderschutz, aber dass der auf jeden Fall irgendwie versucht wird zu wahren und die Kinder und auch Jugendlichen im Blick zu haben.
Vielen Dank, Frau Dr. Kohn, dass das mit der einen Antwort noch geklappt hat. Vielleicht gibt es auch noch weitere Fragen. Ich hätte noch eine Frage an Bettina Hünersdorf. Wir sind ja mitten in einem Reformprozess zum Sozialgesetzbuch 8. Die Bundesregierung will wohl noch im Dezember den Kabinettsentwurf beschließen, der dem Parlament dann zugeleitet wird. Verschiedene Varianten kursieren im Netz und werden seit Monaten und Jahren öffentlich diskutiert zu diesem Kinderjugendstärkungsgesetz, was es da erwartet. Mich würde interessieren, was Sie insbesondere mit Blick auf die Hilfen zur Erziehung und auf die Hilfen für junge Volljährige uns hier mitgeben können, wo es hier möglicherweise einen Reform- und Änderungsbedarf gibt, den wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Weil wir in so eine Situation auch noch nie gekommen sind, dass massenweise Hilfen quasi per Rechtsverordnung abgebrochen werden. Das wäre nochmal interessant, ob Sie sehen, dass wir in diesem Bereich anders Dinge regeln können und pandemiesicher machen müssten und ob Sie generell mit Blick aufs SGB VIII Vorstellungen hätten oder Vorschläge hätten, wie wir genau diese Fragen Pandemiesicherheit möglicherweise aufnehmen können, damit Kinder und Jugendliche hier entsprechend im Blick sind.
Also man kann sagen, dass also im Bereich der jungen Volljährigen zum Beispiel in dem Reformgesetz deutlich gemacht ist, dass einerseits diese Gruppe gestärkt werden soll, andererseits aber die Hilfen sozusagen je nach Entwicklungsbedarf vergeben werden. Also sprich, es muss zunächst mal ein Defizit festgestellt werden, um diese Hilfen zu ermöglichen. Und das, womit wir es jetzt zu tun haben, sind aber strukturelle Probleme, die auf diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen insbesondere zutrifft. Und da ist diese Zuschreibung des Entwicklungsdefizits nochmal besonders problematisch, weil es sozusagen in diesem Fall völlig offensichtlich nicht selbst verantwortet ist. Da gab es auch einige Vorschläge, die das auch von den Care-Leavern schon zum Problem gemacht haben und gesagt haben, hier muss auf jeden Fall was verändert werden. Der andere Bereich ist der Bereich des Sozialraums, der auch deutlich eine Bedeutung hat. Also es wird ja versucht, letztendlich neben den ambulanten Hilfen zur Erziehung eine Sozialraumorientierung reinzubringen, die die Familien unterstützen sollen. In diesem Kontext ist es aber so, dass dieser Rechtsanspruch, der durch die Hilfen zur Erziehung gegeben ist, nicht mehr gewährleistet ist. Das heißt, man ist sehr viel stärker abhängig von der konkreten kommunalen Finanzhaushalt, was sozusagen sozialräumlich überhaupt angeboten wird und was nicht angeboten wird. Und in dem Sinne würden wahrscheinlich gerade die am meisten benachteiligten Familien besonders in Mitleidenschaft geraten. Und die ambulanten Hilfen zur Erziehung würden höherschwellig werden, weil sozusagen auf der anderen Ebene das scheinbar niedrigschwellig wäre. Und das wäre eine Ausrichtung, die hochproblematisch ist. Der Vorschlag, den ich ja hier unterbreitet hatte, war, also dass auf jeden Fall in den Hilfen zur Erziehung die Unterstützung für die Familien zu lassen, aber zu gucken, dass man schneller und flexibler wird. Also Hilfeplanverfahren, wie es jetzt schon in der Erziehungsberatung der Fall ist, gegebenenfalls mal hinten anzustellen und erst im Nachhinein sozusagen rechtsverbindlich zu machen, damit eben bei einem Bedarf sehr, sehr schnell auch reagiert werden kann.
Okay, ich schaue noch mal in die Runde, ob es noch weitere Nachfragen gibt. Das sehe ich nicht. Dann würde ich sagen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, gebe ich Ihnen die Gelegenheit für sozusagen ein kurzes Schlusswort, damit auch Frau Dr. Kuhn noch mal zu Wort kommt. Jetzt scheinen Sie ja in der Leitung zu sein und das mehr oder weniger mal gerade stabil zu funktionieren. Und wir wollen nicht darauf warten, dass bei ihr irgendwann eine neue Leitung gelegt wird. Ich würde Ihnen sozusagen nochmal die Gelegenheit geben für alles, was sozusagen nicht gefragt wurde oder Sie noch mitgeben wollen fürs Protokoll, damit wir am Ende zu Empfehlungen kommen können, was Ihnen möglicherweise noch wichtig ist. Und würde vorschlagen, Frau Dr. Kohn, Sie beginnen. Haben Sie mich verstanden?
Ja, ich habe Sie gehört.
Sehr gut.
Okay. Gut, also da möchte ich mich gleich Frau Hinersdorf anschließen. Also es müsste geschaut werden, wie weit jetzt in dieser Situation eher Ermutigungen und dann eben aber auch strukturell das verankert wird, dass es kurzfristiger zum Beispiel im Hilfeplanverfahren ist, Wege zu finden, dass man dem zustimmen kann, also was an Hilfen notwendig ist, dass die Familien also wirklich nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt in längeren Verfahren irgendwie ausgesetzt werden, aber auf der anderen Seite muss es ja geklärt werden, wie weit auch ein Bedarf besteht. Das wäre ganz wichtig. Ich glaube, dass das da auch nochmal ganz dringlich wäre, zu schauen, wie man kurzfristig den allgemeinen sozialen in den Diensten in den Jugendämtern vielleicht auch im Sinne von finanziellen Mitteln, aber besonders strukturell hilft, dass sie mehr im Kontakt mit den Familien sein können. Da ist eben die ganze Schwierigkeit halt, dass die Personalsituation in den Jugendämtern natürlich schon seit längerem sehr schwierig ist und nicht kurzfristig zu lösen ist, aber dass man da versucht, Wege dann vielleicht auch unkonventioneller Art zu suchen und zu finden, beziehungsweise dann eben zu implementieren, dass die Träger entsprechend schneller
an die Familien auch wieder herankommen können. Das andere ist, dass es wichtig wäre, dass diese Niedrigschwelligkeit, die jetzt da vorgesehen wird, dass es klar wird, also jetzt im SGB 8, im letzten Referentenentwurf, dass klar wird, was auch Frau Hünersdorf betont hat, dass das bedeutet für diese Familien, über die wir hier sprechen, die in der Jugendhilfe auch vielleicht auch schon länger betreut werden oder jetzt durch die hohen Belastungen während der Pandemie, dass diese Hilfen, die niedrigschwelligen Hilfen, die da obligatorisch dann praktisch vorgeschaltet werden, bedeuten, dass die Familien erst in diese Gruppenangebote gehen, also zum Beispiel für Kinder, die unter der Trennung der Eltern leiden oder in der Schule gemobbt werden, in Gruppen sind, dass diese ganzen Hilfen vorgeschaltet werden, bevor es die anderen Hilfen gibt. Und das bedeutet, dass diese Familien später erst Hilfen bekommen werden, die an den Strukturen arbeiten, die in der Familie sind, die auch durch die ganzen Belastungen sowohl der Pandemie wie auch durch die Krisensituationen, die in den Familien dann vorhanden sind, aufgrund von Armutssituationen, hohen anderen Belastungsfaktoren, dass diese Familien entsprechend die müssen dann länger warten und die brauchen einfach einen schnellen Zugang. Und das wird aber durch diese geplanten Änderungen, wird das eher erschwert werden. Es wird höherschwelliger sein, wie auch Frau Hünersdorf gesagt hat, und das muss eher in der alten Form beibehalten werden. Hallo?
Ja, vielen Dank, Frau Kuhn. Wir haben Sie super gut gehört. Also besser als vorher. Vielen Dank. Okay. Dann würde ich sagen, Frau von Wölfel, Sie können noch mal was ergänzen.
Ja, dann würde ich die Gelegenheit nutzen, noch mal sozusagen in eigener Sache, also in Sache der Ombudschaft sozusagen noch was anzufügen, dass wir das sozusagen aus der Ombudschaft, auch das Bundesnetzwerk Ombudschaft in der Kinder- und Jugendhilfe, was ja hier in Berlin auch sitzt, das natürlich begrüßen, dass in der SGB 8-Novelle vorgesehen ist, dass Ombudsstellen bundesweit auch verankert oder implementiert werden. Denn quasi unabhängig von uns sozusagen, ombudschaftliche Arbeit als Rolle, als besondere Perspektive und Rolle in der Kinder- und Jugendhilfe ist natürlich auch eine Möglichkeit, um in solchen Krisen auch den Rechtsverletzungen etwas entgegenzusetzen, wirksam. Und zumindest sozusagen, wenn die Ombudsstellen, die sich dann vielleicht auch gründen oder neu implementiert werden, quasi wenn die sozusagen sich auch an das Selbstverständnis des Bundesnetzwerks Ombudschaft gebunden fühlen, was ich dann sozusagen hoffe, dann ist das eigentlich auch eine Garantie dafür, dass die Stimme der Betroffenen quasi hörbarer wird, so unabhängig von der Einzelfallberatung auch auf der politischen, auf der öffentlichen Ebene, weil das sozusagen ein Kernbereich, sozusagen die Ermächtigung sozusagen, das Empowerment ist ein Kernbereich ombudschaftlicher Beratung. Das muss man schon ganz klar sagen, das verfolgen wir auch und auch die Kollegen aus den anderen Ombudsstellen. Genau, das ist, denke ich, eine Sache, die uns da sozusagen ein Stück weit optimistisch stimmt, insofern, als dass da sozusagen eine Gelegenheit geschaffen wird, auch quasi solche Krisensituationen vielleicht diesen besser zu begegnen. Genau, wir haben da viel Erfahrung im Kinder- und Jugendhilferechtsverein, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, mit den Beteiligungsformaten. Ich habe einfach nur, es kommt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil das wie Eigenwerbung ist, aber nur als quasi Impuls nochmal, also solche Broschüren, Deine Rechte im Hilfeplanverfahren, die wir zum Beispiel zusammen mit Jugendlichen gemacht haben, wo sozusagen die jungen Menschen selbst geschrieben haben, was ist sozusagen, ne? Also wir wenden uns an euch, wir haben das erfahren, wir sagen euch jetzt sozusagen, was sind die wichtigsten Tipps, worauf müsst ihr achten, was sind eure Rechte. Das sind so Dinge, die man dann sozusagen ja auch machen kann, auch wenn Ombudschaft größeres Gewicht bekommt. Wofür? Und damit will ich nicht die Arbeit der anderen Kolleginnen in den freien Trägern und in den Jugendämtern herabwürdigen, sondern nur sagen, es braucht diese unabhängige Instanz, die auch dann Ressourcen hat für solche Projekte sozusagen. Mehr als andere, die in der täglichen Arbeit vielleicht auch feststecken und die natürlich so gut wie möglich umsetzen. Das sei auch quasi klargestellt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, an Frau Professor Hünersdorf nochmal das Wort sozusagen als Schlusswort.
Also man kann ja sagen, dass durch diese Pandemie definitiv eine Verschärfung von sozialer Ungleichheit stattfindet. Und das gibt strukturelle Probleme, gerade bei knappen kommunalen Haushalten. Und jetzt ist die Frage, wer setzt sich in welcher Art und Weise vor? Und die Gefahr, die ich tatsächlich sehe, ist, dass die Familien, die stark in diesen ambulanten Hilfen zur Erziehung drin sind, diejenigen sind, auf deren Rücken das läuft. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Und also Die Frage ist, ob die ambulanten Hilfen zur Erziehung hier als eine Form intermediärer Instanz sein könnten, die ein Seismograf und letztendlich auch ein Anwalt für diese Familien sein können und da die Lebensbedingungen mit stärken können. Das setzt aber eben voraus, dass sie nicht nur die pädagogischen Angebote gut gestalten, das ist schon wichtig genug und es ist eine echte Herausforderung in diesem Kontext von Pandemie, sondern dass sie über das, was normalerweise in dem Bereich der Hilfen zur Erziehung läuft, die Möglichkeit haben, die also die existenzielle Situation, die ökonomische Situation und die Wohnsituation so im Blick zu behalten, dass es wirklich nicht dazu kommt, dass diese Familien praktisch plötzlich ihre Wohnung verlieren und dann müssen die Kinder untergebracht werden und so weiter. Die Kosten sind sehr, sehr viel höher und das kann nicht im Sinne der Familien sein. Also müssen sie strukturell ausgestattet werden mit Rechten, die sie bisher nicht hatten. Sie müssen bei einer möglichen Ankündigung von Wohnungsnot ein Vetorecht haben, dass diese Familien dort wohnen bleiben. Das ist von wirklich sehr, sehr entscheidender Bedeutung. Sie müssen, wenn es um Verschuldung geht, eine Möglichkeit haben, dass praktisch eine Grenze gesetzt wird und dass nicht nur sozusagen über Schuldnerberatung gefragt wird, wie wird damit umgegangen, sondern dass sie entlastet wird, dass es einen Notfallfonds gibt, der diese Familien vorübergehend unterstützt, bis strukturell andere Möglichkeiten gegeben werden. Das sind neue Ausrichtungen der sozialpädagogischen Familienhilfe, die es bisher noch nicht gegeben hat, genauso des Erziehungsbeistands. Und wenn ich mir die gescheiterten Kinderschutzfälle anschaue, dann sieht man ganz klar, dass die gescheiterten Kinderschutzfälle meistens dann zustande kommen, wenn es vorher zum Beispiel, sie einen Abzug vom ALG-II-Bezug bekommen haben und in ihrer Struktur bedroht wurden. Also das heißt, Kinderschutzfälle brauchen definitiv pädagogische Lösungen, aber sie brauchen mehr als pädagogische Lösungen. Und so muss man die ambulanten Hilfen zur Erziehung gerade jetzt aufstellen, um sozusagen nicht zu massiven Formen von Fremdunterbringung beizutragen.
Vielen Dank, Frau Professor Hühnersdorf. Ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort, dass die Pandemie nicht dazu führen darf, dass Hilfen zur Erziehung so abgebrochen werden, dass wir am Ende schwerwiegendere Kinderschutzverläufe haben oder Kinder, auch ohne dass das ein schwerwiegender Kinderschutzverlauf ist, fremd untergebracht werden. Da gibt es ja einen verfassungsmäßigen Auftrag, nennt sich Schutz von Ehe und Familie im Grundgesetz, eigentlich selbstverständlich, aber wir erleben in den letzten Monaten, dass nicht alles, was sozusagen als selbstverständlich genommen wurde, eben auch so umgesetzt wird und auch nicht alles, was wir an Rechtslage SGB VIII haben, noch überall sozusagen praktiziert wird, sondern besondere Zeiten offenbar zu Maßnahmen führen, die dann, ohne das werten zu wollen, halt auch besonders sind und möglicherweise eben schädlich für Kinder und Jugendliche und man andere Wege suchen sollte. Ich glaube, das wäre sozusagen ein Fazit Ihrer drei Statements. Frau Dr. Kohn, vielen Dank, dass Sie tapfer dabei geblieben sind und versucht haben, hier sprechfähig zu werden. Wir haben auch Ihr Skript, was uns vorliegt, nochmal ausgereicht, damit sozusagen alles, was akustisch vielleicht nicht angekommen ist, übermittelt werden konnte. Vielen Dank für unsere beiden Sachverständigen hier im Raum. Ich beendige die heutige Sitzung. Und wir sehen uns in 3 Wochen wieder in der Kinderkommission des Deutschen Bundestages. Vielen Dank und bis bald.